Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen.
Was wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute von ihrem Arbeitgeber? Was zählt wirklich? Spielt Purpose eigentlich immer noch eine herausragende Rolle? Eine neue Befragung liefert zum Teil überraschende Erkenntnisse. Und damit willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Wie können wir herausfinden, was wirklich zählt, wenn ich Mitarbeiter männlich wie weiblich gewinnen und halten will? Nun, wir könnten eine Befragung starten. Genau das hat das Unternehmen Salt & Pepper getan. Ich spreche mit dem Geschäftsführer der Technology-Sparte, André Wilmshöfer, und wir erörtern die wichtigsten Ergebnisse. Ich kann vorwegnehmen, es gibt Überraschung. Hallo André, schön, dass es mit unserem Termin geklappt hat, in dem Fall virtuell.
Hallo Burkhard, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir kommen ja nicht anders zusammen. Wir sind ja beide recht busy. Von daher, wie immer, gute Tradition. Wo treffe ich dich an?
Heute in Düsseldorf, Burkhard. Das ist auch zugleich meine Heimatstadt. Und ja, die Welt des flexiblen Büros macht es möglich, dass wir uns auch hier treffen. Freue ich mich drauf.
Sehr gut, prima. Danke nochmal. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was zu deiner Person. Ich habe im Vorspann schon gesagt, dass du Geschäftsführer von Salt & Pepper bist. Jetzt sollten die Hörerinnen und Hörer natürlich vielleicht ein paar mehr Details auch wissen.
Ja, vielen Dank, Burkhard. Ja, ich bin Geschäftsführer von Salt & Pepper. Wir sind ein Unternehmen. Wir sagen, wir initiieren und begleiten Transformations- und Digitalisierungsprozesse von Unternehmen. Was heißt das genau? Viele Unternehmen sind im Bereich Fortschritt natürlich zum einen beschränkt, auch dadurch, dass sie die richtigen Fachkräfte nicht haben. Da kann Salt & Pepper sowohl Kapazität und Kompetenz liefern. Wir gehen aber darüber hinaus auch so weit, dass wir ja dabei helfen, einfach die Prozesse im Unternehmen umzusetzen. Also es geht von der Beratung bis hin zu sogar auch Schulungen von ganzen Teams, von ganzen Mitarbeitern. Werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drüber sprechen, in Richtung KI, in Richtung andere Themen.
Mhm. Ansonsten, und, ja, sorry.
Kein Problem. Meine Aufgabe ist es halt in dem Bereich Technology innerhalb der Geschäftsführung, ja, die Unternehmen halt möglichst gut zu betreuen. Und ja, das mache ich seit 15 Jahren sehr gerne.
Ja, seit 15 Jahren. Das heißt, ich glaube, du bist auch mit von Anfang an dabei bei Salt & Pepper. Ist das richtig?
Das ist richtig, ganz genau. Wir haben das Unternehmen. Oder ich habe das Unternehmen mit aufbauen dürfen, weil ich von Beginn an dabei war. Es ist ja ein unternehmergeführtes Unternehmen, also kein Kapitalunternehmen oder so, sondern es wurde von vier Herren gegründet. Und ja, wir haben das Unternehmen von null auf weiterentwickeln können und sind auch sehr stolz darauf, was wir in den letzten 15 Jahren erreichen konnten.
Mhm. Sag mir vielleicht noch eins, ihr habt derzeit wie viele Niederlassungen so über Deutschland verteilt?
Also insgesamt sind so 8 Standorte wirklich verteilt über Deutschland und das geht vom Süden über den Norden. Der Hauptsitz von Salt & Pepper ist in Bremen, also auch mit einer Holdingstruktur. Und ja, Westdeutschland haben wir Standorte und auch in Leipzig ist auch noch ein zentraler Standort.
Ja, okay. Alles andere packe ich wie immer in die Links. Wir werden auch über so Studie werden wir sprechen, über Zukunftsletters sozusagen, Infoletters zu bestimmten Themen auch, packe ich die Links jeweils in die Shownotes. Das kennen die Hörerinnen und Hörer ja auch schon. Da sind wir auch schon bei dem Aufhänger. Also wie kam ich drauf, dass wir beide, abgesehen davon, dass wir uns auch so ab und zu treffen bei Salt & Pepper, dass wir beide konkret sprechen sollten. Ich war gestolpert darüber, dass Sie Ende letzten Jahres die Ergebnisse oder einzelne Ergebnisse einer Studie, ich sag mal so zum Oberthema Mitarbeitergewinn / Fachkräftemangel, veröffentlicht hattet. Ich glaube, ich war drüber gestolpert in LinkedIn und dachte mir, das ist ein ganz guter Anlass, dass du vielleicht etwas mehr Raum auch mal hast, jetzt im Rahmen des Podcasts zu sagen, ja, wie gewinnen wir Mitarbeiter, männlich wie weiblich? Was gibt's für Anforderungen auch, die die Mitarbeitenden heutzutage haben? Also von daher Einstieg eigentlich in die Studie, die ihr gemacht habt. Erzähl doch vielleicht ein paar Stichwörter dazu. Was hat es mit der Studie auf sich? Ist das etwas, was ihr turnusgemäß macht, oder ist es auch was Neues gewesen für Salt and Pepper?
Ja, genau. Also man muss vielleicht sagen, ohne dass das arrogant klingt, das Thema Fachkräfte und wie gewinnt man Mitarbeiter ist ja im Grunde genommen unser tägliches Brot. Das heißt, wir müssen uns natürlich seit Jahren immer wieder Gedanken machen, welche Mitarbeiter, wie sprechen wir Mitarbeiter an, was bewegt die Mitarbeiter und weshalb kommen sie überhaupt zu unserem Unternehmen oder auch zu unseren Kunden. Mhm. Aber das ist natürlich immer nur, wenn man ehrlich ist, ein kleiner Ausschnitt, weil es sind ja auch die Leute, die sich wirklich tatsächlich für unser Unternehmen interessieren.
Genau.
Wir wollten aber wissen, was passiert überhaupt am Markt. Wir wollten es auch detaillierter wissen und sind deshalb tiefer eingestiegen und haben auch gesagt, wir wollen eine etwas neutrale Sicht haben und haben deshalb ein renommiertes Institut, ein Marktforschungsinstitut beauftragt, was halt über 2000 Personen befragt hat, die so aus der IT- und Produktionsbranche kamen, alles Fach- und Führungskräfte dann auch nochmal befragt haben von der Unternehmerseite her. Und es ging zu 100% um Büroangestellte. Mhm. Ja. Mhm. Und das waren dann doch Erkenntnisse, die für uns extrem wichtig sind, die wir aber auch gerne mit unseren Partnerunternehmen auch teilen möchten.
Wenn du jetzt so ein paar Details gesagt hast, die Ziele waren also Erkenntnisgewinn, wenn man so will, und zwar Erkenntnisgewinn über die Kontakte hinaus, die ihr normalerweise auch habt dabei. Ich hab mal nachgeguckt, es gab so drei Fragestellungen, die eine wichtige Rolle spielten in der Studie. Welche Strategien haben Unternehmen gegen den leergefegten, dauerhaft leergefegten Arbeitsmarkt entwickelt, also im Sinne von, wie gewinne ich Fachkräfte. Dann eben dieser Aspekt, den wir eben schon hatten, was wollen eigentlich Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter von ihren Arbeitgebern? Und es gab ja auch einen Aspekt dabei, welche Rolle spielen eigentlich Dienstleister, also Dienstleister zum Beispiel wie ihr, auch in diesem Kontext dabei. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Ganz genau. Wir haben uns so ein paar Kernfragen gestellt, weil dass ein Fachkräftemangel herrscht, ist ja schon seit längerem bekannt. Mhm. Und aber uns ging es mal ganz auch darum, welche Strategien da so hinterstecken und auch wie Vergleiche zwischen Young Professionals und auch den sogenannten Babyboomern, solche Themen. Da haben wir genauer reingeschaut.
Ja, wenn wir vielleicht mit der ersten Fragestellung oder im ersten Fragekomplex, nämlich welche Strategien haben Unternehmen entwickelt, was waren da die wichtigsten Key Findings?
Also für uns tatsächlich überraschend, wie viele Unternehmen sich auch schon mit dem Thema KI auseinandergesetzt haben. Also 50% der befragten Unternehmen sagen, ja, wir nutzen schon Themenbereiche von KI dazu, Bewerber zu gewinnen, Mitarbeiter zu gewinnen, bestimmte Themen halt auch weiterzuentwickeln. Also das war tatsächlich auch die erste Erkenntnis, die uns etwas überrascht hat, wie weit Unternehmen dort auch schon sind.
Ja, gab es denn da, ich fragte mich gerade, wenn ich jetzt befragt worden wäre, würde ich ja vielleicht gar keine Geheimnisse so unbedingt verraten wollen. Jetzt sind natürlich bei solchen Studien sind die Abfragen ja weniger konkret, sondern eher so summarisch auch zu sehen. Gab es da bestimmte Tools oder Dinge, die aufgepoppt sind, wo ihr gesagt hättet oder gesagt habt, auch das hat mich überrascht, also dass die Leute irgendwie ChatGPT, Copilot oder was auch immer benutzen, das wäre so ein Aspekt. Aber gibt es auch Dinge, Tools, wo ihr sagt, Das hätten wir gar nicht erwartet, dass das überhaupt in den Segmenten eine Rolle spielt.
Nee, also das ging eigentlich von allen Methoden an und es ging auch eher so um die Themen, die die Firmen und Unternehmen bewegen. Mhm. Und da waren tatsächlich, war das ganz interessant, dass da KI auch sehr weit vorne stand.
Okay, mhm. Das würde also heißen, so ganz konkret, wenn ich jetzt suchen würde, würde ich ChatGPT erstmal befragen und sagen, ich suche nach der und der Zielgruppe und habe die und die Aspekte, kann die Benefits bilden, baue mir mal einen Text. Sowas in der Art?
Ja, du kannst ja auch andere Themen zur Unterstützung nehmen, ne? Also auch bei der Auswertung. Du kannst natürlich auch gewisse Themen, Prozesse auch vereinfachen dort drüber. Mhm. Und das sind ja auch Themen gerade in Richtung KI und Digitalisierung. Das sind ja genau auch Themen, die Unternehmen heute in der Prozessoptimierung auch schon für Prozesse anwenden, die über die Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterhalten hinausgehen.
Ja, sei ein bisschen konkret an der Stelle. Also wenn ich mir jetzt mal versuche, ein Produktionsunternehmen vorzustellen, dann würde ich sagen, ach, die sind bestimmt schon recht weit, keine Ahnung, die bauen jetzt Fenster, sagen wir mal, und sind was Prozessoptimierung, was Lagerhaltung, was Kundenkontakt und so weiter betrifft, sind sie relativ weit und setzen auf Tools der Digitalisierung auf und setzen diese ein. Was das Thema Gewinnung betrifft, da bin ich jetzt mal, trotzdem bleibe ich mal neugierig und hake nach, gab es da ein paar, ja, wie soll man sagen, Best Practices, die aufgetaucht sind oder ist die Studie an der Stelle vielleicht nicht detailliert sozusagen?
Na, da würde ich nicht sagen, dass man das über die Studie so komplett rausbekommen haben kann, weil an manchen Stellen hat die Studie dann auch Möglichkeiten vorgegeben und was man dann auch nicht den Unternehmen zumuten kann, ist, dass sie dann ganz detailliert alle ihre Themen angeben. Das funktioniert nicht.
Verstehe, aber dann ergänzt doch gerne auch aus deiner Praxiserfahrung dabei, weil wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die sagen, oh, ich habe selbst ein Unternehmen, ich bin Inhaberin beispielsweise eines großen metallverarbeitenden Unternehmens. Jetzt will ich aber von André Wilhelmshöfer mal hören, was denn in Bezug auf Personalgewinnung vielleicht über die Studie hinaus ihm gerade einfällt. Passt nicht genau dazu, aber du weißt, ich bin ja Vertreter meiner Hörerinnen und Hörer. Gibt es da was, wo du sagst, ja, das kann man durchaus in diese oder jene Richtung machen, schon mal einen Tipp vorweg sozusagen?
Ja, also das klassischste Thema ist natürlich erstmal, wenn du, ist ja Datenanalyse immer. Mhm. Ja? Und da kannst du ja hingehen und kannst natürlich sagen, okay, ich gucke mir Bewerbungen an. Ich mache es jetzt ganz einfach, aber das basiert natürlich immer auf einer bestimmten Erfahrung, die ein Personaler hat oder auch eine Führungskraft, ja, der im Kernthema sich eigentlich um die Produktion oder um Prozesse kümmert. Ja. Und der soll jetzt auswählen, okay, welche Mitarbeiter sind denn die besten und die geeignetsten von uns? Mhm. Und da kannst du natürlich über eine KI, kannst du dir angucken, mit welchen Mitarbeitern haben wir denn in der Vergangenheit die besten Erfahrungen gemacht? Was hatten die für Lebensläufe? Was hatten die für Profile? Also du kannst sowohl zurückschauen, was haben wir gelernt mit den Daten, die wir hatten, und du kannst auch ein Stück weit natürlich dann immer das kombinieren und dann in die Zukunft schauen und kannst sagen, was sind denn die besten Profile, die für uns als Unternehmen geeignet werden. So, ja. Und dann gehst du natürlich weiter in der Suche, kannst du natürlich auch Daten eingrenzen und immer weitergehen, kannst sagen, in welchen Ballungsräumen und. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, die man da aufbauen kann. Und unter anderem, das werden auch die Unternehmen ja nicht alles selber machen, auch da gibt es ja inzwischen ganz viele Tools, die man nutzen kann und zur Unterstützung dann halt auch anwenden kann.
Da will ich tatsächlich auch gleich nochmal drauf zurückkommen bei der dann dritten Frage, nämlich welche Rolle spielen Dienstleister in diesem Kontext dabei? Denn genau das, was du sagst, da würde für mich dann als Mittelständler gegebenenfalls auch meine Kompetenz aufhören, dass ich sage, ich verfüge erstmal gar nicht über den Pool Aber ich sollte, ich sag mal, dieses Wissen auch nutzen. Wenn das für dich okay ist, würde ich es gleich nochmal aufnehmen, den Punkt.
Ja, mach mal gerne.
Genau. Wir haben ja einen zweiten Block auch, den ihr befragt habt, nämlich welche Anforderungen stellen eigentlich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an ihre Arbeitgeber? Gab es da Dinge, wo du sagst, ja, das sind Sachen, die sind aus der Studie herausgekommen, da fühlen wir uns sehr bestätigt. Und dann sind da vielleicht auch ein, zwei Sachen, da waren wir auch überrascht. Denn darum geht's ja auch über die, so habe ich dich verstanden, über die Studie auch zu sagen, ja, da sollen Leute mal drauf blicken, die außerhalb unserer eigenen Blasen sind und woraus wir natürlich dann auch lernen können.
Du meinst zum Beispiel, was Mitarbeiter attraktiv finden?
So was.
Also welche
genau.
Faktoren machen einen attraktiven Arbeitgeber aus? Ja.
Genau.
Okay. Ja, das war tatsächlich für uns auch ein Stück weit überraschend, dass, also es gibt ja immer so Themen, faire Bezahlung, flexible Arbeitszeiten, das sind auch Themen, die sind in der Studie auch wieder sehr weit oben gelandet. In der Vergangenheit will ich aber sagen, dass wir die Erfahrung gemacht haben, es gab bis vor ein paar Jahren gab es noch so Themen wie Purpose, Nachhaltigkeitsinitiativen, ja. Verantwortung, solche Themen. Und die sind doch in den letzten ein, zwei Jahren oder also jetzt, die Studie ist ja sehr aktuell, sind die schon auf hinteren Plätzen gelandet. Und das hat uns ein Stück weit überrascht.
Ja.
Also im Moment ist das Thema Bezahlung, Sicherheit und eine gewisse Flexibilität, also diese Mischung aus diesen Faktoren, die ist für Arbeitnehmer sehr wichtig und die machen aus deren Sicht auch einen attraktiven Arbeitgeber aus.
Ah, okay. Es liegt mir auf der Zunge, die Frage, liegt das mit den hinteren Rängen von Purpose jetzt vielleicht schon daran, dass man sagen kann, das ist schon Commodity, das ist in den Unternehmen irgendwie schon zumindest so als Statement auf der Webseite schon vorhanden, dass man sagt, ja, check, das gilt für alle, brauchen wir also nicht mehr nach vorne stellen. Kann das auch schon ein Grund sein dafür oder gibt es wirklich eine Art Sinneswandel, dass man sagt, gut, ist jetzt wahrscheinlich eine Interpretationssache auch, ne? Wie siehst du es?
Ich glaube beides, Burkhard. Also zum einen haben sich natürlich die Unternehmen auch in den vergangenen Jahren da auch deutlich verbessert, weil sie wussten, dass das auch gerade der jungen Generation extrem wichtig ist und es nicht mehr reicht, dass man nur einen großen Namen hat, sondern es musste auch ein Sinn, ein Wert dahinter stecken. Ja, das war ja genau, gerade auch bei Traditionsunternehmen war ja, ja das Thema, dass die da natürlich dann auch sehr viel investiert haben und auch sich mal selbst überprüft haben und selbst überdacht haben. Und da kamen auch bestimmt gute Dinge bei raus.
Vermutlich.
Also das wird sich verbessert haben, sodass dass man da ein viel größeres Angebot hat als Arbeitnehmer. Aber meine Interpretation, und das ist jetzt meine ganz persönliche Interpretation, ist auch der Wandel der Zeit jetzt gerade mit den aktuellen Themen, die uns in der Welt beherrschen, mit Krisen und Kriegen und was wir alles haben. Das führt doch dazu, dass der Mensch dann auch mehr nach Sicherheit strebt.
Ja.
Und dann landet das mit der, wenn alles gut ist, mit der Ideologie, das landet ein bisschen weiter hinten, weil wirklich halt auch dieses Bedürfnis da ist.
Ja. Ja,
für Geborgenheit und Sicherheit.
Offenbar, also Psychological Safety, das ist, stellen wir auch in anderen Bereichen fest, dass das ja auch etwas ist, was man vom Arbeitgeber jetzt erwartet. Also für mich spekulativ, ob man vielleicht das dann vom Arbeitgeber erwartet, was man vorher vom Elternhaus erwartet hat, aber das ist wirklich Spekulation, das lasse ich mal raus an der Stelle. Ich habe noch einen Punkt, den in dem Kontext, mir war aufgefallen, dass Weiterbildung an ganz besonderen Stellen Wert hat, auch was die Ergebnisse der Studie betrifft. Kannst du uns da mal ein paar Punkte zu berichten?
Ja, tatsächlich. Also das ist auch ein Thema, auf das viele Unternehmen setzen, dass sie gezielt auf Weiterbildung setzen. Also 87% der Unternehmen haben wirklich gesagt, dass sie gezielt Weiterbildung machen und individuell Personalentwicklung betreiben.
Ja.
Betreiben ist ein doofes Wort, aber dass sie da einen Fokus drauf setzen. Und das hängt natürlich auch zum einen damit zusammen, dass man sagt, okay, wenn ich einen Mitarbeiter gewonnen habe im Unternehmen und der mit den nötigen Skills noch nicht ausgestattet ist, dann ist es zum einen ein Bindungsinstrument, dass ich die Mitarbeiter weiterbilde, und zum anderen ist es natürlich auch ein Thema, dass ich sage, es ist so schwer, neue Fachkräfte und Führungskräfte zu gewinnen. Ich arbeite sehr intensiv mit den Ressourcen, die ich habe.
Ja.
Und das stellen wir auch immer wieder fest.
Das Thema Weiterbildung ist natürlich insofern spannendes, weil wir beide sind ja schon länger im Dienst sozusagen, weil wir ja auch festgestellt haben, dass es immer wieder Wellen gibt, also und Auf und Abs dabei. Und wenn es, ich sag mal, Kriege und Störungen von Lieferketten gibt, Unsicherheit im Markt, Abwanderung vielleicht auch von Unternehmen aus Deutschland, aus Europa, dann sparen ja manche Leute und nähen sich die Taschen zu und sagen, also in dieser Zeit kann ich jetzt aber nicht auch noch in Weiterbildung investieren. Ich muss die Knete zusammenhalten. Das wäre aber kontraproduktiv, so verstehe ich dich, weil ich ja gerade mit Weiterbildung genau die Dinge, die Menschen auch halten kann, auf die es jetzt ankommt, auch in schwierigen Zeiten.
Ja, das ganz sicher. Also das ist immer so ein Thema, auch eine Strategie, eine mittel- und eine langfristige Strategie von Unternehmen. Und natürlich das Gleiche gilt ja für Entwicklungsausgaben oder Investitionen, oder es geht ja auch für Marketinginvestitionen, wenn es dem Unternehmen augenscheinlich, gerade wenn die Auftragslage nicht so riesig ist, dann ist das immer gerne das Erste, woran man spart.
Genau.
Aber ich glaube, die Unternehmen sind da auch über die Jahre schlauer geworden und wissen auch, okay, ich muss jetzt investieren in Themen wie Entwicklung, wie Weiterbildung, wie Transformationsprozesse, damit ich in ein paar Jahren auch wirklich gut aufgestellt bin, und muss gucken, dass ich jetzt durch die wirtschaftliche Krise vielleicht auch oder vermeintliche Auftragsschwäche auch durchkomme.
Ja, es hat aber auch was mit Mut zu tun, ne? Also mir fällt immer wieder, da ich ja nun viel Coaching mache, wie du weißt, mit Führungskräften, die dann eben Inhaberin sind oder CEO auf dieser Ebene, dass ich feststelle, ja, die Leute, die mutig sind, nicht töricht, aber mutig sind, die solche langen Wellen auch vor allen Dingen erkennen und auch durchhalten, die sind aus meiner Sicht zumindest auch langfristig erfolgreicher dabei.
Ja, das sind auch die Unternehmen, die sich jahrelang am Markt auch gut halten und positionieren. Ne?
Ja.
Also das ist, aber es ist auch immer, es gibt manche missliche Situationen, da ist es auch wirklich als Unternehmen auch sehr schwer, auch da den richtigen Weg zu finden. Ne?
Ja.
Aber du hast recht, also man sollte den Mut haben, in gewisse Themen, von denen man überzeugt ist, auch zu investieren und das Unternehmen da weiterzuentwickeln. Das zahlt sich immer aus.
Darum, du hast ja auch die beiden Podcast-Episoden mitgekriegt, die jetzt dieser vorausgehen, über Zuversicht und Zutrauen. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Führungskraft mindestens an der Spitze sich darüber bewusst sein muss, was sie ausstrahlt auch. Und dass es auch dann eine Frage von Selbstführung ist, wie ich genau diesen Mut überhaupt erstmal erzeuge oder die Voraussetzung dafür auch erzeuge. Das führt mich zu dem dritten Block, nämlich, ich kann das ja gar nicht alles alleine machen als Unternehmen. Wenn ich jetzt, ich sag mal, vielleicht ein kleines Unternehmen bin, was in einer Marktnische produziert, dann habe ich gar nicht einen riesen Personalabteilung oder ähnliches, um, wie du vorhin beschrieben hast, ja auch bestimmte Daten zu analysieren, Muster zu erkennen und festzustellen, ja, wie sollte ich eigentlich eine Personalbindungs- und Gewinnungsstrategie machen? Da muss ich über meinen eigenen Tellerrand hinausschauen. Und da kommen wir jetzt auf die Rolle der Dienstleister. Ich meine sowas gelesen zu haben in der Studie von die Rolle der Dienstleister als eine Art Geheimwaffe im Fachkräftemangel. Was hat es damit auf sich? Also wieso Dienstleister? Natürlich, klar, du wirst jetzt sozusagen für dein eigenes Unternehmen eine Lanze brechen, was ja auch in Ordnung ist. Aber welche Rolle spielen Dienstleister? Haben sie ein Wissen sozusagen, was für mich zu teuer wäre, es aufzubauen? Was gibt die Studie daher?
Ja, also sag mal, eine Geheimwaffe ist es ja insofern nicht. Das ist natürlich Dienstleistung schon seit ich weiß nicht, wie viele Jahren gibt. Das Image war bestimmt vor 30, 40 Jahren noch sehr angeknackst. Ja, da ging es um Ausbeutung von Mitarbeitern und. Aber im Ingenieurwesen, im Engineering-Bereich sind wir da weit von entfernt. Also auch wir sind attraktive Arbeitgeber und unsere Wettbewerber auch. Und die Geheimformel ist, muss man einfach so sagen, dass es jetzt über die letzten Jahre enorm schwierig ist, geworden ist halt auch oder einen sehr hohen Aufwand bedeutet, auch die geeigneten Mitarbeiter zu finden und auch die geeigneten Strategien zu wählen und auch die geeigneten Weiterentwicklungen von Tools. Es kommen ständig neue Tools auf den Markt und da den Überblick zu halten, ist gerade für kleinere Unternehmen auch sehr, sehr schwierig, weil man auch ganz viele andere Prozesse auch noch beachten muss, die nicht mit der Mitarbeitergewinnung zu tun haben. Und da muss ich ganz einfach sagen, da empfiehlt es sich wirklich, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der auch gemeinsam mal hinter die Kulissen guckt und auch sagt, ja, okay, was braucht ihr eigentlich für eine Strategie? Was ist für euch genau die richtige Lösung? Wie entwickeln wir das? Wo steht ihr gerade? Und das kann ich nur empfehlen und das haben auch viele Unternehmen auch inzwischen gegriffen und nutzen das ganz gezielt und individuell für die Stärkung auch ihrer eigenen Mitarbeitergewinnungsstrategie.
Ja. Klar. Stelle ich mir auch schwierig vor, so als ich sag mal, Unternehmen von vielleicht 100 Leuten, ich bleibe jetzt mal irgendwie so im Produktionsbereich, dazu sagen, allein die Bürokratie, also ich habe ja das Gefühl, es gibt immer ein Vielfaches von Menschen, die daran arbeiten, dass ich es komplizierter habe, anstatt mir zu helfen, dass ich meine Arbeit als produzierendes Unternehmen machen kann. Also heißt, ihr als Externe müsst mir ja dann auch als Geschäftsführer eines solchen Unternehmens helfen, durch den Bürokratiedschungel durchzukommen. Also auch bei der Gewinnung von Mitarbeitern. Ich weiß gar nicht, worauf ich alles achten muss. Also das ist für mich so ein Punkt, wo ich mir denke, wenn die Studie das auch nochmal bestätigt hat, ich glaube, das ist elementar, dass Unternehmer auch quasi über Externe entlastet werden.
Ja, ganz genau, Burkhard. Also das ist wirklich so. Auch das ist komplexer geworden über die Jahre. Von den Gesetzgebungen her. Und da muss man keine Scheu haben. Das ist einfach ein Erfahrungsschatz, den wir aufbauen, genauso wie unsere Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, eine wahnsinnige Erfahrung entwickelt haben in den Produkten oder in den Entwicklungsthemen, die sie haben. Ja, das baut sich über Jahre auf. Und das ist ein Erfahrungsschatz, den Dienstleister einfach haben, den sie mit reinbringen können.
Ja,
und das macht sehr viel Sinn, das zu nutzen.
Genau, zumindest wenn sie lange genug am Markt sind. In dem Kontext war auch noch mir ein Begriff aufgefallen, den müsstest du mir allerdings auch nochmal erläutern, Expert Sharing. Also Experten wirklich zu teilen. Ich finde das einen sehr spannenden Ansatz dabei, den ich so noch nie so richtig mal durchdacht habe, der mir aber vermutlich einleuchtet im Sinne von, ich schaff's vielleicht gar nicht als Unternehmen, einen Top-Experten männlich oder weiblich zu finden und zu halten. Aber es kann sinnvoll sein, eine solche Person, zum Beispiel über Projekte, Flexibilität in der Anstellung, für mein Unternehmen zu nutzen. Interpretiere ich das richtig so, dass das ein Teil von Expert Sharing ist?
Ja, das ist ein Bereich. Und das hat uns auch überrascht, dass sich viele Führungskräfte dieses Modell halt vorstellen können. Also laut Studie waren das 67% der Führungskräfte, die sich das vorstellen können. Mhm. Weil natürlich die Befürchtung dabei ist natürlich immer, uns geht Wissen verloren oder es ist ganz spezielles Know-how und das können wir doch nicht teilen mit den Experten. Ja, aber das ist gang und gäbe bei den Experten, die wir einsetzen. Und wir arbeiten sogar selber so innerhalb unserer Struktur, dass wir in den Kompetenzbereichen, dass wir gewisse Experten deutschlandweit für Themen an verschiedenen Produkten und an den verschiedenen Entwicklungen arbeiten lassen. Mhm. Und das funktioniert sehr gut. Mhm. Und auch da muss man den Mut haben, mal zu sagen, okay, wie geht das eigentlich? Und wenn man das sinnvoll macht, dann ist es ja so, dass es sein kann, dass ich nur für 5, 6, 7, 8 Monate diese spezielle Kompetenz benötige. Und dann macht es durchaus Sinn, dass ich mir dieses Expertenwissen ganz kurzfristig reinhole. Und dann ist das Projekt in einer anderen Phase und dann brauche ich dieses Expertenwissen nicht. Und dafür jemanden einzuarbeiten, bis er im Unternehmen drin ist, das macht keinen Sinn.
Ja, also ich finde das sehr einleuchtend, dann habe ich es richtig verstanden sozusagen. Ich spreche auch immer vom Innovationsrisiko. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich bin in irgendeinem Segment drin, wo vielleicht gar nicht meine Kernkompetenz ist, sondern ich muss mir da jemanden holen, aufbauen, weiterbilden, schulen, da muss ich so eine Person ja, ich sag mal, auf Sicht extrem oft in Weiterbildung, Weiterqualifizierung haben. Das kann ich gar nicht, dieses Innovationsrisiko, also dass der dranbleibt oder sie dranbleibt, das kann ich gar nicht tragen als kleines Unternehmen. Und da kommt ja dieses Sharing tatsächlich zum Tragen, dass man sagt, ja auch der ganze Aufwand, dass der Experte Experte bleibt oder Expertin, das ist ja dann verlagert sozusagen auf das Geteilte. Sehe ich das so richtig?
Genau, das ist so. Und guck mal, ein Beispiel, was das noch unterstreicht, ist vielleicht in der Technologie jetzt, nehmen wir mal die Automobilindustrie, weil das jeder kennt. Mhm. Da sind ja die Unternehmen auch in den vergangenen Jahren jetzt hingegangen und haben gesagt, okay, gesamte Steuergeräte, ja, die wir für verschiedene Fahrzeuge benötigen, das entwickeln wir gemeinsam auf gemeinsamen Plattformen und nicht immer nur für einen Fahrzeughersteller, einen OEM, sondern wir brauchen diese Steuergeräte, die miteinander kommunizieren. Die Entwicklung ist so aufwendig, dass wir uns das teilen. Ja? Ja. Und da funktioniert das und das Gleiche kann man auch mit Expertenwissen machen.
Ja, finde ich gut. Sharing is caring, hatten wir ja schon mal. Ne? Also von daher passt das gut. Wie kriege ich weitere Informationen über die Studie? Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, wenn man bei euch auf die Internetseite geht, ich packe den Link rein, dann kommt man auf News und bei News, glaube ich, kann man die Future Stories bei euch nachlesen, die sich mit den Erkenntnissen in Teilen ja auch intensiv beschäftigen. Habe ich das richtig recherchiert?
Richtig, genau. Wir haben die Studie natürlich schon auch immer wieder Teile daraus, Erkenntnisse daraus haben wir immer wieder auch bei uns natürlich gepostet. Mhm. Genau wie du gesagt hast, in den Future Stories. Darüber hinaus gibt es bei Salt & Pepper auch einen LinkedIn-Kanal. Den gerne natürlich halt auch darauf schauen oder dem folgen. Dann bekommt man immer solche Themen auch mit. Und wir haben natürlich auch White Papers dazu zum Download. Also es gibt verschiedene Methoden.
Okay, das heißt also, ich kann da jetzt, wenn ich neugierig geworden bin, einfach ein bisschen nachforschen auch. Neugierig will ich zur Abrundung auch sein. Es geht ja auch in diesem Podcast von mir, Selbstführung und Leadership Development schließlich, die Themen, geht es ja auch immer darum, was tut derjenige selber? Also was tust du selber für dich? Ich hatte die Stichwörter Zuversicht und Zutrauen fördern schon genannt. Gibt es da etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern quasi auch nochmal als Nachklapp zu den letzten beiden Folgen mitgeben kannst? Weil ich finde, es kommt schon auf die Führungskräfte an im Moment sehr stark. Was könnte ich tun? Was empfiehlst du? Was tust du selbst, um Zuversicht und Zutrauen zu fördern?
Ja, im Grunde, das würde dich ja freuen. Das ist ja auch, glaube ich, ein Thema von dir. Ich glaube, dass es als Führungskraft auch immer wieder wichtig ist, dass man sich selbst immer wieder auch reflektiert, dass man als Führungskraft und dann im größeren Kontext dann auch schaut, wo steht mein Unternehmen gerade? Ja? Mhm. Und da muss ich immer wieder schauen, mich immer wieder hinterfragen, was sind gerade die Themen, die mich bewegen, aber wie kann ich auch mal drüber hinausschauen, um dann sagen zu können, bin ich noch richtig unterwegs? Dafür muss ich viel zuhören, halt auch bei meinen Mitarbeitern. Und ich muss dann auch natürlich die Zuversicht auch streuen. weil es macht natürlich keinen Sinn, dass ich mich jetzt mit den Begebenheiten auseinandersetze. Probleme haben wir alle immer irgendwo, aber es geht eigentlich darum, wo gehen wir hin, wo wollen wir schauen, wo bewegt uns die Zukunft hin, wo wollen wir uns hinbewegen, weil nur das, was ich ja auch selbst sage, wo ich hin möchte, das wird auch passieren.
Ja, gut, also insofern Reflexion ist sicherlich ein wichtiger Punkt und Reflexion bei mir selbst, ja, und ja. Reflexion aber auch als Team, um mal zu sagen, ich muss mich auch aus dem Akuten rausbegeben, ich muss mal in Klausur gehen, A, mit mir selbst, B, natürlich als Team auch. Ich glaube auch, dass das im Moment Dinge sind, bei aller Aktivität und bei aller Krisenbewältigung, wir müssen uns, glaube ich, Zeit nehmen, um aus diesem Fluss rauszutreten und mal drauf zu schauen, was machen wir gerade, wo sind wir gerade, wo bewegen wir uns hin. Sonst wären wir, glaube ich, auch nicht schlauer, sonst wären wir ja nur von außen gesteuert, klar. Ne?
Ja. Ja, das merken wir immer wieder. Also wir bauen immer wieder auch Zeiten ein, wo wir sagen, so, lass mal jetzt gucken, lass mal reflektieren, auch in der Gruppe, im Team. Mhm. Und wie gehen wir auf das nächste Thema, was wollen wir, wo wollen wir hingehen? Das hilft sehr.
Ja, das ist doch ein schöner Abbinder auch zum Thema, was passiert bei dir nächster Zeit? Mit welchen Themen werdet ihr euch beschäftigen? Lass mich raten. Ich vermute, dass KI eine besondere Rolle spielt, wenn wir jetzt mal in die nähere Zukunft gucken.
Ja, das ist tatsächlich so, Burkhard. Mhm. Wir haben über die Akademie auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir auch dieses ein Agile-Me-Programm. Also das bedeutet, wir befähigen Mitarbeiter halt auch mit den neuen Themen, die im Zusammenhang mit KI stehen, die auch mit der eigenen Organisation stehen, auch damit umzugehen. Und auch wir als Unternehmen, als Salt and Pepper, die das halt auch anderen anbieten, sagen, okay, auch da, wir müssen uns natürlich auch selber weiterentwickeln. Und das steht bei uns auch im gesamten Unternehmensbereich, also in der Unternehmensgruppe steht das an, dass wir uns damit auch auseinandersetzen.
Ja.
Weil da wollen wir Vorbild sein.
Ja, ganz klar. Ich meine, der Schuster hat sonst die abgelaufenen Absätze, das wollen wir nicht. Ja. Also von daher, ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Drücke jetzt erstmal die Daumen sozusagen für die gegenwärtigen Projekte. Fand das sehr schön, dass ich das als Aufhänger nehmen konnte, die Studie, dass wir uns darüber eigentlich nicht nur unterhalten, sondern wir wollen ja auch da wieder Appetit machen, Mut machen für die Hörerinnen und Hörer, da auch weiter reinzulesen, sich weiter damit zu beschäftigen. Und ich fand das einfach sehr spannend, was ich bei euch an Future Stories gelesen habe. Ich fand das für mich gleich hilfreich, Entwicklungen auch mal einzunorden auch. Also insofern doppelt danke. Danke dafür, dass du mir hier zur Verfügung gestanden hast. Und danke aber auch an euch als Unternehmen, dass ihr einfach bestimmte Sachen auch offen zur Verfügung stellt.
Ich danke dir, Burkhard. Hat Spaß gemacht.
Super. Dann auf bald. Bis dann.
Jo, bis dann. Tschüss.
Soweit dieses Gespräch mit André Wilmshöfer von Salt and Pepper. Nutzen Sie die Links in den Shownotes, um die Erkenntnisse aus der Studie weiter zu erörtern und für sich zu erschließen und damit Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!